Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Nach dem Derby gegen Türkgücü im Grünwalder Stadion ist Radis Erben, der Löwen-Podcast, zurück. Und ja, wir wollen natürlich über dieses 2:2 heute im Grünwalder Stadion sprechen. Der Olli, der war logischerweise wieder hautnah mit dabei, hat sich das Ganze von der Tribüne aus angeschaut. Ich habe es mir im Fernsehen angeguckt. Ja, und da gibt es einiges zu bereden zu diesem 2:2, habe ich das Gefühl, Olli.
Ja, so schaut es aus, Tobi. Es war ein richtig hitziges Derby. Es war eigentlich alles dabei, was man so als Fußballfan sehen will. Tore, 4 Tore, rote Karte, gelbe Karten, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Ja, jetzt bist du am Zepter sozusagen. Erzähl mal.
Ja, ich habe Angst, dass ich wieder so einen langen Monolog führen muss. Aber ich
kann ja dabei zum Duschen gehen, Tobi.
Ich fange jetzt einfach mal an. Also erstmal gab es die Überraschung von Michael Köllner, vom Trainer. Er hat dann tatsächlich zum ersten Mal in dieser englischen Woche richtig rotiert in An- und Abführung. Es kam Greilinger in die Startformation, da haben wir sehr gestaunt. Und dann gab es noch einen zweiten Wechsel, Neudecker im Vergleich zum Fjell-Spiel, der dann auch von Beginn an ran durfte. Also Erdmann zunächst auf der Bank draußen, Greilinger, sehr mutiger Wechsel, wie ich finde, sehr mutig, ihn von Anfang an zu bringen. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, als ich das bei dir zum ersten Mal im Ticker gelesen habe, heute bei Die Blaue 24, dann auch gefreut für Fabian Greilinger, weil er in der Vergangenheit schon angedeutet hat, dass er auch was kann, auch wenn es in der Saison jetzt als Joker vielleicht noch nicht so gelaufen ist. Auf jeden Fall, glaube ich, hat er seinen Einsatz heute gerechtfertigt. So, wie ist das Spiel angefangen? Ich würde mal sagen, wir steigen mal so in diese Spielbewertung ein, in diese Spielnacherzählung, weil für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es gab ja dann auch bei uns ja mal Kritik, dass wir doch die Spiele vielleicht auch so ein bisschen besser nochmal wiedergeben sollen. Das versuchen wir zu tun. Also am Anfang hat man schon gemerkt, Olli, der Türkgücü, da hatte 60 ein bisschen Respekt in den ersten Minuten. So würde ich es einfach mal überschreiben. Die erste Viertelstunde, da war Türkgücü eigentlich schon ein bisschen besser.
Was heißt ein bisschen besser? 60 muss sich wie ein Sparringspartner gefühlt haben, weil 60 ist kaum mehr an den Ball gekommen und war eigentlich in die eigene Hälfte gedrängt. Also das hat Türkgücü sehr, sehr gut gemacht aus meiner Sicht. Natürlich, die gefährlichen Situationen haben da noch gefehlt und da hat man einfach gesehen, welche Qualität Türkgücü in Wirklichkeit hat.
Ja, und dann allerdings haben sich die Löwen ein bisschen berappelt und dann kam eben die 22. Spielminute. Und das 1:0 für den TSV 1860, Greilinger, der da auf der linken Seite links im Strafraum wunderbar freigespielt wurde und das dann sehr, sehr abgebrüht gemacht hat. Das 1:0, erstes Profitor Fabian Greilinger, alles richtig gemacht von Michael Köllner.
Ja, absolut. Ich hab dir, glaube ich, zu dir gestern noch gesagt, also der Fabian Greilinger, der wird nie ein Tor schießen und dann straft er mich Lügen und macht das 1:0, sein erstes Profitor. Und das freut mich für den Jungen, weil er ist ja brutal ehrgeizig. Ja? Er will es ja wissen. Er hat eine lange Geschichte schon bei 1860 München, er ist seit seinem 14. Lebensjahr bei den Löwen. Und das freut mich natürlich, wenn so ein junger Spieler dann auch performt und dann auch mal ein Tor macht.
Ich kann mal so ein bisschen ein paar Internas erzählen, Olli. Also ist ja logisch, wie das meistens auch auf der Tribüne so ist. Der eine findet den einen Spieler besser, den der andere wieder nicht so gut findet. Und bei uns ist das natürlich ähnlich. Und wir haben uns da schon über ja, Greilinger unterhalten. Und ich bin immer derjenige, der da ein bisschen so pro Greilinger ist, ne? Die pro Greilinger-Fraktion. Und deswegen habe ich natürlich auch ganz besonders gefreut.
Tobi, da muss ich dich unterbrechen. Ich bin nicht kontra Greilinger.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Das wollte ich damit nicht sagen.
Nur muss man halt sagen, der Junge hat ein Riesenherz. Das betone ich auch immer wieder. Aber ist leider zu unproduktiv. Und das heißt für mich, für einen Offensivspieler muss er halt auch mal ein Tor machen, muss mal einen Pass geben zum Tor. Und heute, wie gesagt, hat er alles richtig gemacht. Der Pass war natürlich traumhaft von Daniel Wein in die Gasse rein. Greilinger dreht sich und macht dann das Tor ins lange Eck. Das war toll, ja. Und er hat mir nicht nur wegen seinem Tor gut gefallen, er hat sich auch sehr gut bewegt, ja. Aber was man dann auch sagen muss, relativ schnell hat ihm dann auch die Kraft verlassen. Ja, also das darf man auch nicht übersehen, aber er hat sich seinen Einsatz verdient gehabt und möglicherweise darf er dann auch nächste Woche wieder in Köln spielen.
Ja, da werden wir mal sehen. Also diese Woche keine englische Woche. Diese Woche geht es also erst normal weiter und dann am Wochenende das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Wir müssen jetzt in der Anfangsphase dann auch schon mal ein bisschen auf den Schiedsrichter kommen, finde ich, auf Hansel Bauer, der einen ja, rabenschwarzen Tag erlebt hat. Also erstmal gab es am Anfang ein Foul, war es Moll, wo du
Moll an Sararea.
Genau, wo du schon gelb hättest ziehen müssen. Also da hätte es früh eigentlich die gelbe Karte geben müssen und so fair müssen wir dann auch sein. Da hat der Quirin Moll, der später dann gelb gesehen hat, verschont. So, und so hat sich das eigentlich die ganze Zeit durchgezogen. So ein wirkliches Fingerspitzengefühl war überhaupt nicht dabei, war nicht drin. Das war ein absolut durchwachsener Tag vom Schiedsrichter, vorsichtig ausgedrückt. Gab dann in der 14. Minute für Alexander Sorge die gelbe Karte, die merken wir uns jetzt einfach. Und dann eine Minute später eben auch für Quirin Moll. Das war die erste gelbe Karte für 60. Und dann gab es eben Fabian Greilinger mit dem 1:0 für den TSV 1860 München. Ja, aber postwendend dann eigentlich auch, Olli, fast die Antwort von Türk Gücü mit dem Treffer, jetzt ist mein Ticker ein bisschen abgestürzt hier leider, mit dem Treffer von Sliskovic in der 26. Minute. Da muss ich sagen, hat mir Salga nicht so gut gefallen. Also da sind wir immer wieder dabei. Ich bin derjenige, der Salga immer wieder kritisiert hier bei Radis Erben, aber ja, ich kann mir nicht helfen. Ein gestandener Zweitliga-Profi, der muss auch mal Verantwortung übernehmen und muss da auch mal so die sichere Bank hinten sein. Die ist er nicht.
Salga ist ja gar nicht mitgesprungen. Das ist das Erste, aber jetzt gehen wir nochmal zu dieser Entstehung dieses Tores. Die Flanke von Sararea hat er halt natürlich auch keinen Gegenspieler, beziehungsweise Marius Wilsch hat den passieren lassen und so passiert dann eben so ein Tor. Mehr oder weniger konnte sich Peter Sliskovic die Ecke dann aussuchen und deswegen war es dann schnell 1:1 gestanden.
Dann also gab es eine sehr, sehr strittige Situation, wobei die ist für mich eigentlich nicht strittig und da brauche ich auch gar keinen Videobeweis, weil das sieht man einfach so. Da braucht man kein Video, das muss ein unparteiischen Gespann zu dritt auf dem Platz einfach erkennen. Kurz vor der Pause die Situation, dass ein Spieler von Türk Gücü klar den Arm ausgefahren hat. Der Ball ging an den Arm, es war im Strafraum nochmal und der Elfmeterpfiff, der blieb aus. Das ist eine krasse Fehlentscheidung gewesen aus meiner persönlichen Sicht. Mehr Elfmeter geht nicht. Klar, können wir jetzt immer drüber reden, Handspiel im Strafraum, da kennt sich mittlerweile kein Mensch mehr aus, aber das ist also ein klarerer Elfmeter, glaube ich, da musst du lange suchen, dass du einen klareren findest.
Ja gut, diese Handregel, die wird sowieso immer modifiziert, Jahr für Jahr. Also ich blicke da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch, was ist wirklich Hand im Fußball, im Profifußball. Vielleicht ist es im Amateurfußball noch im älteren Bereich. Also ich weiß nicht wie und auch die Schiedsrichter müssen sich ja jedes Jahr umstellen. Also da kann man schon ein bisschen durcheinander kommen.
Also nichtsdestotrotz, da können wir jetzt auch mal die Diskussion führen, nichtsdestotrotz, auch wenn es viele Kritiker gab, aber nimm mir mal ein Spiel mit einer ganz schwachen Schiedsrichterleistung aus der ersten und zweiten Liga in diesem Jahr, wirst du nicht finden, weil der Videobeweis einfach dafür gesorgt hat, dass ganz viel Gerechtigkeit eingezogen ist in den Profifußball. Und auch wenn das ab und zu mal Probleme gibt, auch wenn es dann tatsächlich irgendwo nochmal eine Diskussion am Biertisch gibt, überhaupt keine Frage. Die gibt's, ja, Aber die Fehler, die sind wesentlich weniger geworden und der Fußball ist insgesamt gerechter geworden durch den Videobeweis. Das ist meine ganz ehrliche Meinung.
Ja, Tobi, bist du denn dann dafür, dass es auch einen Videobeweis in der dritten Liga gibt? Also ja, finanziell ist das, glaube ich, nicht machbar,
oder? Das ist finanziell nicht machbar. Und wenn man da jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudert, also vorsichtig formuliert, das ist ja auch keine große Überraschung, das kann man sich ja auch mal selber anschauen. Wenn man sich ein Bundesligaspiel anschaut, wie viele Kameras da aufgebaut sind, wie viele Kamerapositionen der Regisseur dazu...
Bist du der Experte, Tobi? Da erzähl mal, pack mal ein bisschen aus dem Nähkästchen aus. Also das würde mich jetzt auch interessieren. Also ich glaube, in der dritten Liga gibt es 4 Kameras, ist das richtig?
Richtig. Also es gibt...
Und in der Bundesliga und zweiten Liga?
Ja, also da sind wir im zweistelligen Bereich. Ne? Also das hängt auch von der Wertigkeit der Spiele ab. Es gibt dann Spiele, wo es ganz, ganz großes Besteck gibt. Also erster Spieltag, Saisoneröffnung, da hast du, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, weil da hast du wahrscheinlich 50 Kameras, auf die der Regisseur da Zugriff hat. Ja? Und eine Spider-Cam von oben und Hintertor und weiß der Geier. Also da gibt es alles Mögliche. Kräne sind da aufgebaut, Kamerakräne. Das hast du natürlich so in der dritten Liga nicht. Da hast du 4 Kameraperspektiven. Und ich erinnere zum Beispiel nochmal an die Abseitssituation, die Baba Grafati dann im Nachhinein als Tor gewertet hat in Ferl. Da bin ich mir wiederum überhaupt nicht sicher, wenn du da eine kalibrierte Linie hättest für dieses Spiel, für diese Abseitsposition in Ferl. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Tor ist oder nicht. Und die Kameraperspektive in der dritten Liga hätte das für die kalibrierte Linie nicht hergegeben. Also die hätte man dafür nicht verwenden können, diese Kameraposition. Und das zeigt eben, es mangelt da einfach am lieben Geld. Das hat die dritte Liga nicht, das ist de facto so. Deswegen braucht man da jetzt auch über einen Videoschiedsrichter nicht zu diskutieren. Das ist aufgrund dieser fehlenden Kameraperspektiven nicht möglich. Ich gebe einige recht, die sagen ja, aber es gibt immer noch Situationen, die man nachträglich auflösen könnte, ob es eine Fehlentscheidung ist oder nicht. Es gibt Situationen, wo man es auflesen könnte, aber dann musst du auch wieder den Videoassistenten zahlen. Der kostet auch Geld. Logischerweise sind das nicht solche Dimensionen wie in der ersten und zweiten Liga. Ein Schiedsrichter in der dritten Liga verdient 750 Euro pro Spiel, die Assistenten die Hälfte. Also das ist jetzt nicht so der ganz große Kostentreiber, aber natürlich ist es wieder eine zusätzliche Person, die bezahlt werden muss.
Tobi, jetzt muss ich dich trotzdem auch nochmal unterbrechen. Wir hatten ja die Diskussion nach dem 1:1 beim SCFL, wo du gesagt hast, ja, das war keine rote Karte an Stefan Lex. Ich schaue jetzt gerade hier bei Liga 3 online.
Ja, Rafati hat gesagt, war rot.
So, und was habe ich gesagt zu dir nach dem Spiel? Es war eine klare rote Karte.
Ja? Ich bin nach wie vor anderer Meinung. Also das heißt ja nicht, um Gottes Willen, also Rafati macht das bei Liga 3 richtig gut. Ich lese das auch sehr gerne, die Bewertung. Das heißt aber nicht, dass Baba Grafati ein Heiliger ist und alles richtig sieht.
Absolut nicht.
Also das sage ich nochmal dazu. Dazu stehe ich auch zu diesen beiden Entscheidungen, wie ich sie bewertet habe in Ferl. Dazu stehe ich auch nach wie vor, dass da einfach ein Spieler noch gekreuzt ist.
Ich habe sie anders bewertet, ja.
Ja. Aber wie gesagt,
so ist Fußball, Tobi, oder?
So ist Fußball und es gibt auch bei Videobeweisen immer noch was zu diskutieren. Das ist ja auch das Schöne. Also auch wenn die Sache mehr oder weniger klar ist, gibt es dann auch noch viele Diskussionen. Aber nochmal, mit Videobeweis ist es gerechter geworden. Jetzt wollen wir eine ganz kurze Pause machen, reden weiter dann über das Spiel heute, weil das hatte so viel Tolles und das hatte so viel mit drin, über das wir sprechen müssen. Kurze Pause, dann sind wir wieder da.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, wir sind zurück, haben diese Elfmetersituation thematisiert, die es eben nicht gegeben hat. Und dann ging es weiter in der zweiten Hälfte. Und zwar ja, richtig positiv aus Löwensicht, nämlich mit dem Tor von Sascha Mölders gegen seinen Kumpel Aaron Berzel hat er sich durchgesetzt. 49. Minute zum 2:1 eingeköpft, hat er sich richtig schön durchgesetzt, auch wenn er vielleicht vorher jetzt nicht ganz so oft zu sehen war, überhaupt kein Problem. Eine gute Leistung von Sascha Mölders, das 2:1. Ja, und dann kam irgendwann, da sind wir eben nicht gleicher Meinung, diese glatte rote Karte von Dennis Dressel, den ich bis zu diesem Zeitpunkt übrigens richtig gut gesehen habe in diesem Fußballspiel. Also mir hat Dennis Dressel richtig Spaß gemacht, auch wenn er vielleicht nicht so viele Abschlüsse hatte. Aber ich finde, er hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht heute. Und dann kam eben diese 59. Minute. Ich sehe es übrigens ähnlich wie vorher bei dir, bei Die Blaue 24, bei Insta Live. Du warst eine Stunde live. Ich habe das mit großem Interesse verfolgt. Und da gab es auch sehr gute Analysen vom ersten, den du dazu geschaltet hast. Ich bin genau der gleichen Meinung. Es ist eine ganz, ganz enge Situation, wo beide zum Ball gehen. Der Ball ist da. Also der ist ja nicht irgendwie einen Meter weg oder so, sondern der Ball ist da. Und dann steigt Dennis Dressel eben Philipp Erhardt, wohlgemerkt überhaupt nicht mit Absicht, aber heftig dann in den Knöchel rein. Und Hanselbauer zückt die rote Karte. Eine Situation, finde ich, wo man gelb zeigen sollte, aber nicht die rote Karte. Es war ganz eng, es war unglücklich. Und was noch dazu kommt, und das ist auch so ein paar Mal aufgekommen bei Insta Live vorher bei dir, wären Zuschauer im Stadion gewesen bei dieser Elfmetersituation, da hätte der Schiedsrichter schon mal so viel Druck von der Tribüne ausbekommen, glaube ich, dass er diese rote Karte vor Zuschauern nicht gezeigt hätte. Bin ich felsenfest davon überzeugt.
Tobi, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt nicht verifizieren, das Ganze. Das kann ich schlecht abschätzen, aber ob da jetzt durch das Publikum anders reagiert hätte. Meine erste Reaktion war auch, ja, rote Karte, streckter Fuß in das Sprunggelenk rein. Und ich habe es mir dann später dann nochmal auf dem Magenta Sport angesehen und das hat mich dann bestätigt. Also rote Karte, ja, auch wenn es hart ist, aber die kann man schon geben.
Also da sind wir nicht gleicher Meinung. Wie gesagt, ich finde diese rote Karte völlig über. Was dann noch dazu kam, dass dann, nachdem es dann den Ausgleich gegeben hat zum 2:2, es eine Situation gab an der Seitenlinie, Sliskovic in der 70. Minute mit dem 2:2, und dann gab es eine Situation an der Seite, wo ein Spieler der Gäste, die ja schon verwarnt war, Sorge, glaube ich, war es, ein Foulspiel begangen hat, das zwingend eine gelbe Karte zur Folge haben müsste. Der hatte schon gelb, hätte gelb-rot sehen müssen und er hat es einfach weiterlaufen lassen. Die Linie von diesem Schiedsrichter war eine Vollkatastrophe. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe wirklich lange, lange jetzt auf deutschem Boden, das sage ich ganz bewusst, nicht mehr so eine unterirdische Schiedsrichterleistung gesehen. Das war, der hat alles vermissen lassen, der Mensch heute. Keine Linie, völlig unterschiedliche Bewertungen der Zweikämpfe. Es waren so viele Fehler mit drin. Also der gute Mann, der hat mich heute tatsächlich zur Verzweiflung gebracht. Und wenn wir ein bisschen eher gesprochen hätten, dann glaube ich, würden meine Worte jetzt noch drastischer ausfallen. Also das war eine bodenlose Leistung des Schiedsrichters heute. Und ich finde, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 60 München dieses Spiel mit einem anderen Schiedsrichter gewonnen hätte heute. Das ist traurig, aber dieser Meinung bin ich.
Ja, also in Linie hat er natürlich keine gehabt, weil wenn wir jetzt schon anfangen, wie gesagt, das erste Foul von Quirin Moll an Sara Rea war auch aus meiner Sicht gelb. Er musste ja dann behandelt werden, der türkische Spielmacher. Also klar, die Linie...
Olli, sorry, ganz kurz noch dazwischen, was wir noch vergessen haben. Wein, der einen Freistoß zu früh ausgeführt hat in einem Derby, wo es hitzig ist.
Das war nicht Wein, meines Wissens, das war Quirin Moll, oder?
Oder war es Moll, der dann deswegen die gelbe Karte gesehen hat? Dem zeigt er dann die gelbe Karte, weil der Freistoß zu früh ausgeführt wurde. Sei mir nicht böse.
Also das, ja, aber der Ball, Tobi, also ich glaube, die Regel ist so, wenn der Ball nicht freigegeben wird, er hat ihn darum gebeten, erst gibt es Zeichen quasi, dass der Freistoß ausgeführt werden kann und dann hat er zu früh ausgeführt und dann zieht es eine gelbe Karte nach sich. Also ich habe auch schon so gelbe Karten bekommen, zwar nur in der Hammelliga, aber ich kenne diese Situation zu Genüge und ja, das ist halt mal das Regelwerk und da muss man sich dran halten, also wenn er denn die Warnung gehabt hat vom Schiedsrichter Quirin Moll, dann braucht er sich da nicht zu beschweren, dass er dann hinterher eine gelbe Karte dafür bekommt.
ein Schiedsrichter hat ja dann auch ein Gefühl irgendwann, wie so ein Spiel läuft. Das ist ja auch klar. Also ein Schiedsrichter, der weiß ja auch, Mensch, alle meckern mich an in diesem Fußballspiel. So ganz hundertprozentig gut kann das nicht sein, was ich hier mache. Und dann hat er sich auch noch mit den Offiziellen da einen Zwist geliefert und so weiter und so fort. Also ich finde, ein Schiedsrichter muss dann auch mal einstecken können, wenn ein Spieler zu ihm sagt, Schiri, was pfeifst du denn heute eigentlich wieder? Also das.
Aber Tobi, jetzt lassen wir es bewenden, sage ich. Und jetzt kümmern wir uns lieber um die Löwen, weil sich ständig auf den Schiedsrichter einzuschießen, das war natürlich heute nicht schön, keine Frage. Aber jetzt reden wir lieber über die positiven Dinge, nämlich über die Leistung des TSV 1860.
Ja, das wollen wir noch machen und ich wollte nur sagen, schnell raus aus dieser Liga, bitte Günter Gorenzel, denn dann haben wir diese Diskussionen, glaube ich, so in dieser Form nicht mehr, weil es in der zweiten Liga nämlich den Videobeweis gibt. So. Also wir wollen natürlich auch bewerten, was auf dem Platz heute passiert ist, beziehungsweise wie sich die Löwen heute präsentiert haben. Nochmal, ich finde eine großartige Leistung. Ich hätte persönlich, das haben wir ja gestern noch thematisiert, nicht damit gerechnet, dass das so eine tolle Leistung wird gegen Türkgücü. Ich hatte da große Bedenken vorher, aber das war eine Leistung eigentlich aus einem Guss. Und jetzt wollen wir dann langsam mal so ein bisschen zur Bewertung beim TSV 1860 kommen. Wir fangen logischerweise an mit dem Torwart, mit Marco Hiller. Der, finde ich, eine sehr, sehr ordentliche Partie hingelegt hat heute gegen Türkgücü. Bei den Gegentoren, glaube ich, kann er eigentlich nichts machen. Was meinst du?
Ja, so schaut es aus. Also weder beim 1:1 noch beim 2:2, da war er mehr oder weniger machtlos. Wer so frei zum Kopf kommt wie Sliskovic, hat dann als Torwart mehr oder weniger keine Chance, auch wenn natürlich wir wissen, dass Marco Hiller insbesondere auf der Linie überragend ist, aber da, gegen diese Schärfe war kein Kraut gewachsen und ja, die Leistung war ordentlich von Marco Hiller. Er konnte sich diesmal nicht so groß auszeichnen bei den zwei Gegentoren. Hatte, wie gesagt, oder war ja chancenlos und deswegen die Note 3 für ihn heute.
Ja, ich schließe mich mit der Note 3 an. Dann kommen wir zu Marius Wilsch. Finde ich ein sehr ordentliches Derby, das er gespielt hat auf der Rechtsverteidigerposition. Ich bin fast so ein bisschen geneigt, da auch zur 2 zu tendieren. Du hast ihm heute die 3 gegeben. Warum?
Ja, warum, Tobi? Wenn du dich erinnern kannst, das 1:1 ist genau aus dieser Sache entstanden. Er lässt Sararea flanken, ja, gibt Geleitschutz, ja, und dadurch hat dann eben Peter Sliskovic das 1:1 erzielt. Also da hat er ihn sträflich alleine gelassen und deswegen nur die Note 3 für ihn heute.
Ich schließe mich mit der 3 an, du hast mich überzeugt. dann kommen wir zur Innenverteidigung, zu Stefan Salga. Boah, es tut mir auch so leid, dass ich jedes Mal wieder kritisieren muss. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid, aber wenn er eben nicht zum Kopfball hochgeht, ja, dann hat er eben was nicht richtig gemacht. Und dann war er eben an einer ganz entscheidenden Situation beteiligt. Ich gebe ihm heute die Note 5. Was machst du?
Ja, ich habe ihm noch die Note 4 gegeben, aber im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich hätte er auch die 5 verdient gehabt. Ich habe mir dann die Szene nochmal bei Magenta Sport angesehen und er war an beiden Toren mit beteiligt und dementsprechend hätte er auch die 5 verdient gehabt. Also der muss sich straffen, der junge Mann, weil so hilft der 60 nicht weiter.
Quirin Moll gehört natürlich zur Innenverteidigung dazu, Olli, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber er finde, hat heute den besseren Part hingelegt. Hat sich natürlich auch früh so ein bisschen limitiert dann auch mit der gelben Karte, ne? Die war komplett fragwürdig, die er kassiert hat. Er hätte vorher, das müssen wir fairerweise dazu sagen, schon eine bekommen müssen. Aber ich finde, er hat trotzdem eine ganz ordentliche Partie hingelegt. Note 3 für Quirin Moll hast du ihm gegeben. Ich werde mich anschließen.
Ja, also das war auf jeden Fall besser als das Pendant Stefan Salga. Was mir bei ihm ein bisschen fehlt oder was ich nicht so gut finde, sind die Freistöße. Da erwarte ich mir einfach viel, viel mehr. Und er hat 16 Meter vorm Tor hat einen Freistoß gehabt und anstatt den mal zu schlänzen, versucht er es mit Wucht. Und also ich sage mal, in der dritten Liga sollte man schon auch mal versuchen, einen Ball zu schlänzen. Und ich weiß ja, Quirin Moll kann das ja prinzipiell. Warum er sich dann anders entschieden hat, kann ich nicht beurteilen. Und bei den Gegentoren, also beim 1:1 war er nicht dabei. Beim 2:2 kam er vielleicht einen Schritt zu spät. Aber er bekommt noch die 3 bei mir.
Wer beim Tor und beim Gegentor beteiligt war, ist Philipp Steinhardt. Also Philipp Steinhardt erstmal mit der Flanke zu dem Tor von Sascha Mölders, hatte selber dann noch eine gute Möglichkeit, um ein Tor zu machen, aber war beim 2:2 eben nicht ganz schuldlos. Note 3 hast du ihm gegeben, dadurch, dass er eben die Flanke gegeben hat zum Mölders-Tor, würde ich mich da gerade noch so anschließen mit der 3.
Ja, also man muss ja auch das Niveau des Spiels heute sehen von 60. Also, und du weißt ja, ich bin ja schon da sehr kritisch veranlagt und mir hat die Performance heute von 60 sehr, sehr gut gefallen. Ja, vor allem dann später in Unterzahl und Philipp Steinhardt hat eben diesen 2:1 Vorsprung mustergültig aufgelegt von Sascha Mölders, dieses Zusammenspiel zwischen Mölders und Steinhardt, das passt einfach, muss man ganz klar sagen. Und beim 2:2 kam man einen Tick zu spät, aber der war auch sehr schwer zu verteidigen, muss man auch sagen. Ja, also gegen Peter Sliskovic hier den Mann zu stellen, also das ist nicht so einfach.
Wo ich immer mehr zum Fan werde, ehrlich gesagt, weil es ja einer der wenigen ist bei den Löwen, der quasi diese Verwandlung vom Regionalliga zum Drittligaspieler einfach super hinbekommen hat, ist Daniel Wein. Heute einer der Besten, wie wir finden, hat das super gemacht vor der Abwehr, hat einfach ein feines Füßchen, ist da im Spielaufbau einfach der Beste, den Michael Kölner da zur Verfügung hat. Note 2 von uns beiden.
Ja, absolut. Ich habe das ja auch auf die blaue 24 geschrieben, dass er beste Löwe war. Und ich finde es auch ein bisschen, mir taugt es schon, weil im Sommer stand er schon ein bisschen auf der Kippe. Am Anfang hatte ja auch Michael Kölner seine Zweifel, hat ihn auch auf die Bank gesetzt. Ich glaube schon, das hat er irgendwie gerattert, auch in Daniel Weins Kopf. Und er bestätigt jetzt einfach diese Leistung. Er ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Das sieht alles immer so ein bisschen, wie Toni Kroos im Mittelfeld aus in der Nationalmannschaft, dass er nur die Bille hin und her spielt. Aber das sehe ich beileibe nicht so. Er ist brutal wichtig. Er ist ein guter Zweikämpfer. Er hat ein großes Herz. Ja, hat eine Löwenvergangenheit. Also mit dem sollte man schleunigst verlängern. Und deswegen die Note 2 für ihn heute.
Jo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann kommen wir zu Dennis Dressel, zum tragischen Derby-Helden heute. Wie hat er dir bis zur roten Karte gefallen?
Naja, also was mir bei ihm natürlich auffällt, er ist schon irgendwie so ein Stratege, der auch sehr gut den Ball verteidigen kann. Also wenn er am Ball ist, da macht er das schon sehr schlau. Aber ich wünsche mir von ihm trotzdem, dass das, sage ich mal, seine Software, ja, vom Kopf schneller in den Fuß geht, ja, dass handlungsschneller wird, das ist das richtige Wort. Susanne-Tage wie natürlich gegen Halle, die erlebt man nicht oft in seiner Karriere, das muss man natürlich auch wissen. Und also, er wird natürlich von vielen Fans jetzt an seinen 4 Toren gemessen, das kann man aber nicht jede Woche so bringen, das ist auch klar. Und es war schon ein bisschen doof, sage ich mal, dann später die rote Karte, ja, also er wollte halt dann noch hin und hatte halt dann sich leider mit seinem gestreckten Fuß dann eben auf dem Knöchel vom Gegner fokussiert und das hat er natürlich nicht absichtlich gemacht. Also das will ich ihm auf gar keinen Fall unterstellen, aber es war dann ja ärgerlich und deswegen nur die Note 4. Mal muss man bei einer roten Karte jemand auch, wenn sie dann wirklich so ist, wie sie war, eigentlich einen 5er geben, aber bei mir kriegt er noch einen 4er.
Ja, ich würde eine Note höher gehen mit der Note 3, weil ich finde, dass er heute einfach richtig gut gespielt hat und ich bleibe dabei. Für mich war das vielleicht eine sehr dunkle Gelbe, aber es war aus meiner Sicht keine rote. Ich habe es auch mit einigen anderen Kollegen heute auch noch das angeguckt und auch die waren völlig perplex, warum es da eine rote Karte gegeben hat. Also ich bin da nach wie vor auf Dressels Seite. Note 3, weil er wirklich bis zu diesem Zeitpunkt richtig, richtig gut, finde ich, gespielt hat.
Ich kann dir mal, Tobi, ich erzähle mal so einen Schwank aus meiner Fußballer-Nicht-Karriere. Ich habe mal eine rote Karte bekommen, das war, glaube ich, im Jahr 1995. Ich habe ein Laufduell gehabt, wir haben in Einling gespielt mit dem ESV Freilassing, das war damals vierte Liga, Laufduell. Wir landen beide in der Bande. Der Gegenspieler war damals Kapitän Meier, hieß der. Hat mich im Bauch gebissen, ja, und ich habe im Reflex meinen Ellbogen gegen seinen Bauch gehauen. Ich habe eine rote Karte bekommen, war 3 Monate gesperrt, ja. Wir sind dann abgestiegen aus der Landesliga. Der Schiedsrichter war übrigens Wolfgang Stark, später Bundesliga-Schiedsrichter. Also ich will dir nur sagen, ich habe auch nichts gemacht und habe eine rote Karte bekommen. Aber das war jetzt Amateurfußball, vierte Liga, nicht so tragisch. Also es ist immer so eine Messenssache, ja. Warum kriegt einer eine rote Karte? Also es war vielleicht Tagesform heute vom Schiedsrichter, ich weiß es nicht. Ja, das war jetzt so ein kleiner Schwank aus meinem Leben.
Ja, sehr, sehr schön, das auch mal zu hören mit Wolfgang Stark, ne, mit dem Landshuter, der da dich damals gepfiffen hat. Also, und natürlich völlig zu Recht die Rote gezeigt hat, wie ich dich kenne. Ja, also Dennis Dressel musste mit Rot runter. Ich bin relativ davon überzeugt, dass er mindestens 2 Spiele gesperrt wird.
So wie auf ich jeden Fall. Hier. 2 Spiele auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es nicht mehr werden. Also mit 2 Spielen kommt er dann davon und dann fehlt er dann leider gegen Viktoria Köln und Waldhof Mannheim, wenn mich alles täuscht.
Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist fürs Löwenspiel eine Vollkatastrophe, dass der fehlt.
Ja, schön ist es nicht, ganz klar. Weil es ist, wir wissen ja aus der Vergangenheit, beziehungsweise aus der Gegenwart, die Bank ist nicht so üppig besetzt bei 1860 Minuten und deswegen jeder aus Ballschmerz.
So ist das. Gleich die letzten Spieler, die wir noch bewerten, heute vom Derby beim 2:2 gegen Türkgücü. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir machen weiter mit der Bewertung und sind bei Richie Neudecker angekommen. Du hast ihm heute die Note 4 gegeben. Du hast ihn also heute nicht so stark gesehen. Es schließt sich so ein bisschen an das, was ich gesagt habe nach dem Fairspiel. Er müsste so ein bisschen mehr die Fäden ziehen. Das tut er nicht. Er ist fleißig, keine Frage. Er ist bemüht, keine Frage. Aber er müsste so ein bisschen besser die Fäden ziehen im Spiel der Löwen. Er ist kein Zehner und das fehlt dem TSV 1860 auch so ein bisschen. So ein Becchirolo, ja, kommen jetzt immer mehr die Rufe auf, FKM Becchirolo, so ein Spieler fehlt. Das wäre eben genau Richie Neudecker. Warum er das nicht so hinbekommt, weiß ich nicht. Note 4 von uns beiden.
Ja, vor allem, wenn man ihn mit Serkan Sararia vergleicht, da war er deutlich im Schatten gestanden und ja, also aber ich muss trotzdem sagen, Richie Neudecker hat diese Qualitäten, auch ein Spiel zu entscheiden, ja, aber momentan hängt er so ein bisschen durch, ja, also er kommt nicht an die Leistung zum Beispiel ran, wie er damals gegen den VfB Lübeck gezeigt hat, aber er hat die Qualität, er hat einen guten Abschluss, er hat einen guten Zweikampf, er hat ein gutes Auge, also er hat die Qualitäten, die man in der dritten Liga braucht, um ein Spiel zu entscheiden. Heute war nicht sein Tag und deswegen nur die Note 4 für ihn.
Dann kam Tallich für ihn in der 62. in die Partie. Das war schon so ein Fingerzeig von Kölner, dass Tallich nach seiner Rotsperre dann erstmal auf der Bank Platz genommen hat, finde ich persönlich. Also da hat Michael Kölner schon gesagt, dem gönne ich jetzt mal eine Denkpause. Er hat dann, ich kann da eigentlich gar nicht mehr so großartig bewerten, er hat dann nach der roten Karte, nach dem Platzverweis gegen Dressel, eben damit geholfen, das 2:2 nach Hause zu bringen, hat das ganz ordentlich gemacht, aber so wirklich aufgefallen ist er mir nicht mehr. Note 3 von uns beiden.
Ja, er hat ihn vor allem gebracht, weil er sehr laufstark ist, Erik Thalik, und das hat er gut gemacht und ja, er hat mitgeholfen, dass eben dieser Punkt gerettet werden konnte.
Dann kommen wir zum nächsten, das ist Stefan Lex. Ordentliches Spiel gemacht, viel Betrieb gemacht, finde ich. Die Torgefahr hat er heute wieder ein bisschen vermissen lassen, nachdem er zuletzt ja ein Tor gemacht hat. Aber das war ein ja, ordentliches Derby von Stefan Lex, finde ich. Note 3 von uns beiden.
Ja, keine Frage. Also die Präzision hat ein bisschen gefehlt heute. Und ja, also kann man zufrieden sein. Er hätte sogar das 3:1 machen können. Aber ja, also es war eine ordentliche Leistung und deswegen die Note 3 für ihn.
Fabian Greilinger, ein sehr, sehr unbekümmertes Spiel gemacht, viel gelaufen, viel gekämpft, hat auch versucht, wirklich mal dazwischen zu hauen, mit sehr vielen Emotionen dabei. Also die Körpersprache hat mir sehr gut gefallen, die Mimik, die Gestik, das hat mir sehr gut gefallen. Er hat es einfach gekrönt heute mit seinem ersten Profitor. Das hat mich unwahrscheinlich gefreut für Fabian Greilinger und ich glaube und denke, dass ihm das auch wirklich zusätzlich Selbstvertrauen gibt und dass ihn das nochmal nach vorne bringt, dass ihm das nochmal einen Push gibt. Ich glaube, das ist ein Spieler, der einfach auch vom Selbstvertrauen her kommt. Das hatte er vielleicht auch in den letzten Wochen so nicht, aber ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für ihn persönlich, für die weitere Zukunft. Du hast ihm die 3 gegeben. Ich würde sagen, er hat den 2er heute verdient.
Ja, die Körpersprache, die war wirklich exzellent, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Und wenn man so jetzt mal seine Spiele vergleicht, als Joker und als Startspieler, also seine Spiele als Startspieler, gefallen mir wesentlich besser.
Ja, definitiv.
Trotzdem und nur die Note 3, weil er auch doch dann körperlich schon stark abgebaut hat.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde, die 2 hat er sich für diesen Auftritt dennoch verdient. Darüber werden wir jetzt einmal mal hinwegsehen, dass er dann hinten ein bisschen abgebaut hat. Starkes Spiel und er ist, finde ich, in so einer Verfassung auch ein Kandidat für die Startelf in Köln.
Ja, absolut. Also wenn Michael Köllner wechseln würde oder wieder ihn rausnehmen würde, das würde ich nicht verstehen, weil so einen Jungen soll man dann aufbauen. Ja, der ist ein Talent, dem muss man jetzt den Flow geben und da muss er dann auch spielen in Köln.
Was mich wieder sehr gefreut hat, war, dass endlich 10 Minuten hat er bekommen, mal Klassen eingewechselt wurde, auch mit seiner Geschwindigkeit. Also der hat das auch nochmal richtig gut gemacht, finde ich. War ein bisschen spät für eine Bewertung. Noten gibt es von uns nicht. Aber das, was er so gezeigt hat in diesen 10 Minuten, finde ich, war ganz ordentlich.
Ja, ich habe ihn jetzt nicht so im Fokus gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe gezittert und bebippert, dass wir dieses 2:2 über die Zeit bekommen. Also er ist ein bisschen außerhalb meines Radars sozusagen. Kann ihn auch jetzt gar nicht fair bewerten, war eh sowieso nur 10 Minuten auf dem Platz. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass einer wie Leon Klaassen mehr Einsatzzeiten bekommt.
Und dann kommen wir zu Sascha Mölders, der ja das Spezl-Duell gegen Berzel gewonnen hat, das Tor gemacht hat. Da hat er sich wunderbar durchgesetzt zum 2:1. Das hat dann am Ende des Tages nicht gereicht. Ich habe so den Eindruck, seit in den USA die Wahlen waren und Donald Trump getwittert hat, stop the count, trifft das irgendwie auch auf 60 zu. Die führen jedes Mal, aber gewinnen die Spiele nicht mehr. Also stop the count, das ist quasi auch das Motto mittlerweile beim TSV 1860. Das T steht fast schon für Trump Sportverein. Habe ich so den Eindruck. Also stop the count, das war heute auch der Running Gag bei Stuttgart. Da hat es dann auch nicht funktioniert. Die haben das Spiel gegen die Roten von der Säbener Straße dann eben auch nicht gewonnen.
Welche Roten?
Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich da gemeint habe. Es war nur so eine Eingebung, die ich gerade hatte. Ich hatte gedacht, ich hatte heute Nachmittag da sowas gesehen. Wie gesagt, sie bringen die Führung nicht mehr über die Linie, die Löwen. Und ich bin da ein bisschen ratlos, was da gemacht werden kann, was gemacht werden muss, dass das wieder funktioniert. In Dresden geführt, du hast in Ferl geführt, du hast gegen Türkgücü geführt, aber du hast die Spiele eben am Ende des Tages nicht gewonnen. Das ist sehr, sehr bitter. Wir kommen noch zur Bewertung des Schiedsrichters. Das darf ich mich noch drauf.
Nein, wir müssen erstmal, was ist mit Sascha Mölders? Also es kann doch nicht sein, dass du den
Kapitän... Haben wir Sascha noch nicht bewertet? Oh, Note 3 von uns beiden. Sorry. Ich bin
was bist du für ein Amateur?
Ja. Note 3.
Aber Tobi, das jetzt nicht rausschneiden, gell? Also das bleibt drin.
Ich muss den Olli immer zensieren, das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten könnte man das so ungefiltert nie rausschicken.
Müssen wir zusperren, meinst du?
Ja, absolut. Also Note 3, Sascha Mölders, wie hat er dir gefallen?
Ja, also er war eigentlich, sein Kumpel Aaron Berzel hat ihn eigentlich gut im Griff, bis auf die eine Situation eben, wo er dann das Tor macht. Das war natürlich phänomenal, wie er sich da mehr oder weniger durchsetzt gegen Aaron Berzel. Und ich glaube, Aaron Berzel wird heute nicht gut schlafen können, weil es stinkt ihm natürlich ganz besonders, dass sein Kumpel Sascha Mölders das Tor gemacht hat gegen ihn.
So, dann sind wir noch die Note des Schiedsrichters schuldig. Note 6 von uns beiden. Patrick Hanselbauer, herzlichen Glückwunsch. Setzen 6.
Ja, also das ist mir leider, oder beziehungsweise diese Note muss ich ihm geben. Ja, ich bin bei der einen oder anderen Entscheidung, also bei der roten Karte, da sage ich ganz klar, ja, da hat er richtig entschieden, aber mir hat die Linie heute gefehlt und deswegen die Note 6 für ihn.
So, über zwei Sachen würde ich mit dir heute gerne noch reden, Olli.
Oh, was denn?
Ja. Also zum einen, dass ich auch nichts vergesse, zum einen logischerweise über die Abwehr. Ich habe ja im Vorbericht, im letzten Podcast gesagt, dass das vielleicht so der Vorteil ist im Vergleich zu Türkgücü, die dann hinten schon auch anfällig sind. Ich habe sie offensiv tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt im direkten Vergleich wesentlich stärker gesehen. Das ist das Positive, was ich mitnehme aus dieser Partie, dass 60 eigentlich längere Zeit geführt hatte gegen Türkgücü. Das ist das eine. Aber das andere, wo ich dir mittlerweile recht gebe, wo ich anfangs auch skeptisch war, wo du die Frage aufgeworfen hast, warum könnte man einen Lorenz nicht ausleihen? Ich glaube mittlerweile auch, dass du da völlig recht hast und dass das eine Option wäre, der dann auch den Konkurrenzkampf anheizen würde auf der Innenverteidigerposition.
Ja, vor allem Stefan Salger schwächelt immer mehr in den letzten Wochen. Ja, also der merkt halt, er hat keine Konkurrenz und er spielt immer. Und das zeigt mir schon, ja, also der braucht offenbar ein bisschen Dampf.
So sieht das aus. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo man dann auch noch Qualität dazu bekommen könnte. Offensiv sind wir beide der Meinung, predigen das ja seit Wochen, dass ein Stürmer noch kommen muss. Wie es bei Insta Live bei dir vorher einer gesagt hat, ein jüngerer Fan, einen Prinz zurückholen, das glaube ich wäre nicht das Rätsels Lösung. Glaube ich, Obuso wäre jetzt nicht die optimale Besetzung, aber es gibt vermutlich, hoffentlich dann doch noch irgendeinen Stürmer, der 60 da weiterhelfen könnte. Also das wäre schon wichtig. Ja, und vielleicht eben auch noch fürs Mittelfeld dann einen, der da zusätzlich den Konkurrenzkampf anheizt. Das wären so die Wünsche fürs Christkind. Mal schauen, ob der Weihnachtsmann
Günther Gorenzel zuhört.
Ja, der Weihnachtsmann Günther Gorenzel, ob er denn dann zuhört und uns da reich beschert. Das ist die Frage. Eins wollte ich auch noch ansprechen vor diesem Derby. Hasan Ismaik hat heute ein Video geteilt von dem Derby-Sieg vor 21 Jahren, als Thomas Riedel alle Löwenfans erlöst hatte mit dem 1:0.
Gestern meinst du, oder?
Das hat er eben geteilt. Mir war gar nicht mehr bewusst, ich war damals im Stadion, mir war gar nicht mehr bewusst, wie 60 die Bayern damals schwindelig gespielt hat. Das war ja unfassbar. Also so hatte ich es gar nicht mehr im Hinterkopf.
Ich schon, Tobi. Aber da war ich ja schon ein paar Jahre älter als du. Deswegen kann ich mich noch sehr gut erinnern an dieses Spiel.
Ein wahnsinnig verdienter Erfolg für den TSV 1860. Ja, und 21 Jahre später spielst du dann ein Derby gegen Türkgücü München. Och, das war heute Morgen so ein bisschen so ein Wachrüttler für mich wieder, wo 60 München sich eigentlich momentan aufhält. Und das sollte uns allen zu denken geben. Schaut euch das Video mal an, träumt ein bisschen, schaut euch das an, was damals möglich war. Ich glaube, dreimal Latte oder Pfosten gegen Bayern, einmal Filip Tapalovic, der das leere Tor nicht getroffen hat, und dann kam Thomas Riedel, sensationell, der dann das 1:0 besorgt hat. Ach, waren das tolle Bilder. Und schaut euch das mal an. Und dann, glaube ich, sind wir alle der Meinung, es muss schnell, schnell, schnell hochgehen. Konsolidieren die nächsten 5 Jahre in der dritten Liga. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt begeistert davon, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Bitte raus aus dieser Liga. Es muss wieder hochgehen für die Löwen. Ist dem noch was hinzuzufügen?
Eigentlich nichts, Tobi.
So, damit sollen wir es bewenden lassen heute mit Radis Erben. Also wir könnten jetzt noch auf die übrigen Ergebnisse kommen. Das kann man natürlich noch ganz schnell erledigen. Das haben wir jetzt, nachdem wir uns so reingesteigert haben in dieses Fußballspiel, fast vergessen. Also Rostock, was war denn da los? Rostock gewinnt 2:0 gegen Bayern 2. Also die Bayern wirklich ein Schatten ihrer selbst im Vergleich zur letzten Saison.
Halle. Da sieht man mal, was ein Trainer ausmacht, beziehungsweise auch der Kader, ja, weil Bayern hat natürlich eine riesen Fluktuation gehabt und der Trainer heißt auch nicht mehr Hoeneß, sondern Seitz.
So sieht das aus. Riedel, wenn wir schon bei Riedel sind, 60. Minute der Torschütze. Ja, ein anderer. Und dann Verona Pulido, 66. mit dem 2:0 für Hansa Rostock. Dann gab es Halle gegen Viktoria Köln. Auch das sollte den Löwen dann zeigen, hey, da ist was möglich. Nächsten Samstag, wenn auch sehr schwierig. Letztes Jahr war ich ein bisschen angefressen, wie sie sich präsentiert haben, auswärts bei Viktoria Köln. Hoffentlich gibt es endlich wieder 3 Punkte für 60. Halle gewinnt 2-0. Also gegen Viktoria Köln, zweimal Terence Boyd, 69. 82. Dann verliert Zwickau gegen Magdeburg. Hätte ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Also Zwickau in einem Negativtrend mit drin. Andreas Müller, 72. Minute, der Torschütze des Tages. Lübeck gegen Mannheim wurde verlegt. Haching gewinnt, und das war wichtig für 60, 2-1 gegen den SVW in Wiesbaden. Auch damit hätte ich nicht gerechnet. Diese Liga kannst du nicht tippen. Das ist unmöglich. Malone zunächst mit der Führung für die Gäste. Dann Strohengel, 20. Marseiler, 54. mit den Toren für die Spielvereinigung unter Haching. Dann gibt es logischerweise auch noch morgen Spiele in der dritten Liga. Auch da werden wir natürlich ganz genau hinschauen, wie sich dann das Ganze geben wird, auch für den TSV 1860. Duisburg empfängt Dynamo Dresden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn es da Duisburg gelingen würde, Dresden so ein bisschen ein Bein zu stellen. Saarbrücken empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Da wünschen wir uns natürlich Unterstützung aus Lautern, und am Montag empfängt dann Meppen Ingolstadt. Das also die Spiele, die noch auf dem Programm stehen an diesem 13. Spieltag. Und dann wollen wir auch noch kurz auf die Tabelle schauen. 60 war zwischenzeitlich nach Führung Dritter der Tabelle, also man wäre wieder auf einem Aufstiegsplatz gewesen. Aber ja, daran hat sich dann leider Gottes eben noch was geändert. Saarbrücken mit 24 Punkten auf Platz 1, die spielen also noch. Ingolstadt genauso, Platz 2, 23 Punkte. Dresden Dritter mit 22, dann kommt 60 auf der 4 mit 20, punktgleich dahinter Verl mit 2 Spielen weniger, Rostock mit 1 Spiel weniger. Wiesbaden auf der 7, 19, Türkgücü auf der 8, 18 Punkte, aber die haben auch noch 2 Spiele in der Hinterhand. Punktgleich mit Türkgücü, Viktoria Köln und Halle. Dann 15 Punkte auf Platz 11 Mannheim, 12 Uerdingen. Und 14 Punkte hat Lübeck bislang eingefahren auf der 13. Lautern ist 14. mit 13 Zählern, punktgleich Haching auf Platz 15. Dann kommen 3 Mannschaften mit 12 Punkten, Zwickau auf der 16. Die Abstiegsplätze Bayern auf der 17 momentan, Magdeburg 18. 10 Punkte hat Duisburg auf der 19 und 6 Punkte Meppen auf Platz 20. Das also der Vollständigkeit halber noch die Tabelle nach diesem Spieltag. Es wäre so viel drin, wenn es vielleicht auch im Winter noch die ein oder andere Verstärkung geben würde. Also mein Wunsch ans Christkind, bitte, bitte Spieler für den TSV 1860. Das soll es dann von uns gewesen sein, Olli. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel in Köln und melden uns dann wieder von der Pressekonferenz, nach der Pressekonferenz bei den Löwen mit der Vorschau auf dieses Spiel.
So schaut's aus. Servus, Peter. Bis
dann. Servus.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich gerade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.